Der Humorist ist ein Kieselstein in der Dachrinne, der nachts bei Regen träumt, er sei ein Fels in der Brandung. Kannst du uns die bunte Metapher übersetzen?
Ja, das ist einfach auf sehr poetische Art ausgedrückt, was ein Humorist ist. Man kann das auf verschiedene Arten ausdrücken. Es ist, wie du sagst, ist eine Metapher, die steht eigentlich für sich. Metapher kann man nicht besser erklären als eben mit der Metapher. Aber man kann es nicht auslegen, Metapher kann man nicht zerlegen, weil es hat natürlich weder mit einem Kieselstein noch mit einem Fels noch mit einer Dachrinne zu tun, aber das Bild dringt weiter vor als jede Erklärung. Also, ich kann es höchstens mit einer anderen Metapher erklären. Das ist jetzt eine sehr poetische Metapher. Ich kann aber auch, sagen wir, eine groteske Metapher anwenden, indem ich sage, Humor ist, wenn man den Kopf zum Fenster raushebt und merkt, das ist gar kein Fenster, sondern eine Guillotine. Oder ich kann, sagen wir, eine Metapher anwenden, die grotesk ist und die Schamgrenze verletzt, indem ich sage, Humor ist ein Teufels, nein, Humor ist ein Frühlingsausritt in des Teufels Hintern. Oder was könnte ich noch sagen, ich kann es auch absurd, auf eine absurde Art machen, indem ich sage, das Pech vom Humorist ist, dass er nicht ernst genommen wird und das ist gleichzeitig auch sein Glück. Also hier sind wir schon natürlich tief in der humoristischen Betrachtung drin. Der Humorist, der kann Sachen tendenziell metaphorisch erklären oder sagen wir benennen, so dass man muss schmunzeln, je nachdem lachen. Oder hat natürlich die Stilmittel wie Absurdität, Ironie und so. Die kann man eigentlich, wenn nicht erklären, weil sie sind besser als die Erklärung. Sie sind die Erklärung. Also es gibt keine Erklärung, die so gut ist wie eine Metapher. I have a dream.
Herzlich willkommen im Flow im Podcast, unsere Vision, deine Inspiration. Andreas Thiel, der Punk unter den Philosophen. Mein Name ist Raphael Fessler, ich wirke als Therapeut, Coach und Speaker und wir wünschen euch viel Freude und Inspiration beim Lauschen. Wie geht's dir, Andreas?
Ja, mir geht's sehr gut. Also das sagen weniger von mir ab, sondern von den Umständen hier. Es ist sehr schön hier, oder? Hier in der Innerschweiz ist schön und es herrscht Frieden gerade. Also wenn ich am Morgen aufwache, dann überlege mir immer gerade, Moment, wo bin ich? Und theoretisch können wir jetzt aufwachen im Mittelalter, in einem Verlies oder in der Folterkammer als Folteropfer oder als Folterknecht, wäre mir das nicht so erbaulich. Oder man könnte irgendwie auf der Straße als kriegsversehrter Bettler aufwachen. Also man hat in die Geschichte geschaut, haben wir ganz viele Möglichkeiten aufzuwachen. Am Morgen in einem Körper, der in einer weniger erbaulichen oder weniger freien Situation ist. Und wenn ich jeden Morgen, wenn ich aufwache und überlege, okay, Moment, wo sind wir hier genau? Und merke, aha, also wir sind, ich bin in einer ganz tollen, schönen Dachwohnung offensichtlich. Neben mir liegt eine Frau, gut, die gefällt mir noch, mit der bin ich verheiratet. Ah ja, was haben wir? Oh, ich habe noch zwei Kinder. Ah, toll, Familie. Und ich habe gerade interessante Arbeit mit Vorträgen gehalten und Film produzieren, Drehbuch entwickeln. Und dann merke ich auch noch beim Aufstehen, genau, und den Hexenschuss haben wir auch noch. Beim Zahnputzen merke ich, da haben wir genau da noch am Kiefer noch eine Entzündung gehabt, genau, da sind noch Nachwehen. Und dann denke ich, das ist aber jetzt auch noch irgendwie lächerlich vom Schicksal her. Und dann überlegen wir schon mal, also bin ich jetzt irgendwie so ein Anfänger, reinkarnationstechnisch, dass man mir gar nichts schicksalsmässiges Schweres zutraut, also dass man mir so etwas leicht zuverleiht. Oder bin ich im letzten Leben so ein guter Mensch gewesen, dass ich jetzt so ein gutes Schicksal habe? Oder haben wir das Gefühl, das ist noch nicht so weit, dass ich ein schweres Schicksal tragen kann. Es kommt zuerst noch. Und dann denke ich, gut, jetzt, ich weiß ja nicht, trifft mich heute ein schweres Schicksal? Oder das Glück muss eigentlich gar nicht über mich kommen heute, weil ich schon morgen aufwache. Ah, die Situation ist eigentlich in der Menschheitsgeschichte sensationell, einmalig, grossartig, fantastisch. Also die paar kleinen Sörgli und Nötli, die ich habe, die sind in der Menschheitsgeschichte, müssen wir eigentlich schon als grosses Glück bewerten. Und darum muss ich sagen, mo, geht es mir sehr gut.
Danke vielmals für die Ausführung. Ich finde es sehr schön, wie du angefangen hast, dass du gesagt hast, eben, dass du quasi umgeschaut hast und dann hast du mal deine Partnerin entdeckt und dann hast du Freude daran und dann denkst du an Kind und dann startest du anders in den Tag. Also ich sage das alles gerne in meinen Speeches, dann schmeckt das Müsli noch auch besser. Man macht dann das Müsli vielleicht auch mit mehr Liebe etc. Du hast zwar noch, bist noch ein bisschen raus auf die Handweh und auf den Rücken. Ich kenne dich noch einen guten Physio da, by the way. Nein, Spass beiseite, aber so ein bisschen der Start in den Tag, den finde ich auch noch extrem wichtig. Gerade mental, wenn man den Tag startet und dann auch emotional, das hängt ja alles zusammen und dann fließen auch deine Handlungen ein und dann bin ich sicher, hast du wahrscheinlich auch keinen Stau beim Arbeitsweg oder wenn du Stau hast, regst du dich wahrscheinlich weniger auf oder gar nicht. Das finde ich eine schöne Metapher, wie du jetzt gegeben hast, wir lassen mal das Zahnweh und den Rücken weg. Glaubst du in dem Fall an mehrere Leben?
Ja, also von Glauben kann keine Rede sein, das ist... Also, Gewissheit. Fossen ist ja immer etwas Glauben, würde man das als Glauben bezeichnen. Für mich ist es völlig klar, also völlig logisch, wenn ich den Platon lese oder Origenes oder die Upanishaden. Es handelt alles von nichts anderem als von dem. Also sogar die Bibel, Altes und Neues Testament ist von mir ist völlig klar, dass wir mehrere Mal hier sind. Und zwar so oft, bis wir eben nicht mehr müssen kommen, bis wir...
Bis kein Schicksal sich mehr zeigt.
ja, bis wir erstens mal einfach lernen, egal was passiert, immer eine gute Haltung zu allem zu haben. Alles sofort anzunehmen und trotzdem jeden Moment immer das Beste daraus zu machen. Und das, ja, eben, das würde ich gar nicht als Glauben bezeichnen, sondern als absolute Gewissheit. Das ist das Einzige, was für mich richtig gewiss ist in diesem Leben.
Dann gibt es auch keinen Zufall für dich.
Zufall kommt ein bisschen darauf an, wenn man das jetzt definiert. Sagen wir so, wir haben alle Credits und Debits, die wir mitbringen. Oder, in der indischen Philosophie kennen wir auch das Wort Karma. Karma ist Schicksal, positiv und negativ, so aus dem letzten Leben. Mitbringen und da wissen wir nicht, was das ist. Dass wir es aber mitbringen, das ist völlig klar erkennbar. Es wäre ja das völlig ungerechte Reint, trifft aus heiterem Himmel das schlimmste Schicksal, obwohl ein guter Mensch ist. Und der andere ist ein schlechter Mensch und der hat immer nur Glück. Das heisst, einer, der ein schlechter Mensch ist und immer nur Glück hat, hat offensichtlich aus seinem letzten Leben sehr viel gutes Karma mitgebracht. Und verspielt sie jetzt auf der irdischen Casino gerade für Jubelz gerade. Und von dem her gibt es viele Sachen, die wir vielleicht als Zufall anschauen, wo es nicht ist. Es gibt auf der anderen Seite haben wir auch den freien Willen. Also wir Menschen, wir sind frei, in jedem Moment uns zum Guten oder zum Schlechten oder zu etwas entscheiden, was halt zwischendrin liegt oder ein bisschen mehr gut ist oder ein bisschen mehr schlecht. Und dann gibt es noch ganz viele gute Entscheidungen, die man treffen kann, die nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Also es gibt einfach immer, wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt, gibt es verschiedene gute Möglichkeiten und verschiedene schlechte Möglichkeiten und auch noch viel so zwischendrin. Und dann gibt es ein paar ganz schlechte und ein paar ganz gute. Und da wir einen freien Willen haben, müssen wir immer damit rechnen, dass alle Entscheidungen, die andere Menschen treffen und die Entscheidungen, die wir treffen, x-mal jeden Tag, dass die das ganze Spiel immer wieder verändern. Und trotzdem sind da ganz grosse Schicksalsstränge drinnen. Das heisst, ich kann unter Umständen ein schweres Schicksal, das mir bevorsteht, abmildern. Es gibt vielleicht Schicksale, die ich ganz auflösen kann, durch sehr gutes Verhalten. Es gibt vielleicht Schicksale, wo ich nicht auflösen kann, auch das beste Verhalten. Und auch die einzige Konstante ist, dass keiner von uns weiss, wie seine Bilanz ist. Also wenn wir hier arbeiten, damit wir genug Geld haben und damit wir die Rechnungen zahlen können, aber nie wissen, wer von uns Einkommen auf dem Konto. Also keiner weiss, wüsste von uns, ob er jetzt Millionär ist oder ob er immer ganz knapp durchschrappt. Und man muss halt, und da gibt man sich Mühe, trotzdem möglichst mehr einzunehmen, also mehr zu verdienen, als man ausgibt. Und so ist das, glaube ich, mit den Tugenden. Man sollte versuchen, mehr Gutes in die Welt zu bringen, als man vom Glück jetzt zieht und profitiert. Und beides ist bedingungslos. Das Glück, das man empfängt, muss man einfach danken. Man weiß gar nicht, ob man es verdient oder nicht. Ist es jetzt eine Barmherzigkeit oder ist es jetzt ein Lohn aus dem letzten Leben? Und so sollte man mit dem Geben, mit dem Grosszügig sein, mit dem Verzeihen, mit dem Sanftmut und Geduld aufbauen, sollte man genauso bedingungslos, einfach unabhängig vom ganzen Rest umgehen. Und Zufall selber sind, glaube ich, einfach dort, wo es nicht so wichtig ist oder eine Rolle spielt. Dort, wo es eine Rolle spielt oder wichtig ist, glaube ich, dass Entscheidungen von Menschen in Verbindung mit ihren Schicksalsanlagen nachher tatsächlich zu so Situationen führen, wo in dieser Konstellation jetzt müssen sie im Guten oder im Schlechten.
Hm. Der Dieter Lange beschreibt es so, wenn es fällig ist, fällt es dir zu, also der Zufall. Das gibt in dem Sinne, wenn es fällig, also es ist absolut fällig geworden, dass ich hier heute darf mit dir einen Podcast aufnehmen in deinem Büro, in deinem bunten Büro, wenn ich umschaue. Es gibt sehr viel zu entdecken. Du hast Platon schon erwähnt, es hat da hinten ganz viele Bücher. Natürlich eine absolute Passion von dir. Weißt du, was dein Vorname bedeutet, Andreas?
So viel weiss der Mannhafte.
Mannhaftigkeit, Tüchtigkeit, Tapferkeit aus dem Altgriechischen. Gehst du in Resonanz mit diesen Wörtern?
Ja, ich bin nicht sicher, ob das in meinem Fall nicht mehr Frechheit und Respektlosigkeit bedeutet.
Ja, Tapferkeit spüre ich sicher raus, weil du gehst, also Tapferkeit, Mut, ist nicht so weit auseinander. Sicher mutig auch, wenn du durchs Leben gehst, finde ich. Ich weiss noch nicht so viel, aber du hebst den Kopf, wie es vorhin gesagt hat, aus dem Fenster raus, für diese Metapher. Genau, und entwickelst dich frei in deinem Sein und in deinem Wirken. Das finde ich schon noch, sicher eine gewisse Tapferkeit, die dahinter steckt. Und dann darf es auch mal Tüchtigkeit, das darf ja auch mal ein bisschen, das darf auch frech sein, unbedingt.
Egal, ich bin ja noch nicht so wirklich getestet worden vom Schicksal. Ich glaube, so richtig Mut und Tapferkeit zeigt sich erst in Situationen, die noch viel extremer sind. Also vielleicht in Situationen, wo es um Leben und Tod geht. Mhm. Und wo existenzieller sind. Und jetzt hier, wenn du so ein bisschen die Charakteranlage hast, oder brauchst für das Showbusiness, also ein bisschen extrovertiert für Anlage bist, dann fällt es dir weniger schwer, anzustehen und deine Meinung zu sagen. Also respektive ist es viele, dass es schwerfällt. Wobei, also im Showbusiness, vielleicht würde es nicht einmal schwerfallen, aber sie sind einfach nicht interessiert daran, selber zu denken. Oder sonst irgendetwas, hat vielleicht einen anderen Grund. Aber so das anstehen und nachher quasi mit faulen Tomaten beworfen zu werden, metaphorisch gesehen, das gehört zu dem in diesem Beruf, wer den grossen Applaus quasi vom Publikum sucht, der kommt nicht darum herum, in Kauf zu nehmen, dass er also richtig ausgebaut wird. Mhm. Und wer Angst hat vor dem ausgebaut werden, der traut sich gar nicht auf die Bühne. Das heisst, irgendwie gehört das zu dem Charakterzug, dass du lieber vor den Leuten stehst, als in den Leuten.
Ja, du lieferst mir da einen kleinen Steilpass. Wenn es jetzt jemand ist, der dich ausbaut, weil er dich nicht so mag, wie würde der oder sie dich beschreiben als Mensch? So ein bisschen Charaktereigenschaften.
Ja, das kann man, glaube ich, in der Presse noch lesen. Das
sind die Victor fragen wir jetzt nicht dazu.
Mal den Victor, da können wir fragen. Der Victor ist, mit dem man immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Und obwohl wir politisch selten gleicher Meinung sind, ist der Victor einer von den ganz, ganz, ganz Integren, der sehr kann trennen kann, seine eigene Meinung und das Verhältnis zu anderen Menschen. Also gerade von ihm halte ich sehr viel. Aber sonst, ja, man liest es ja, die Amix, ich glaube, so die Beschimpfungen, was da kommt, das ist, manchmal ist es, kratzt es schon, denkt man, nein, also das ist jetzt also schon gemein. Mhm. Manchmal ist es bedrohlich, oder? Wenn es verbunden ist mit Drohungen gegen Leben oder sogar gegen Familie oder so. Aber ich glaube, es hat weniger mit dem zu tun, wo der beschimpft wird, sondern mit dem, der beschimpft. Also ja. Ich überlege mir dann immer, oh, der arme Sieg, was braucht er da für Wörter? Oje, oje. Mhm. Das sieht aber nicht so gut aus in dem Innen. Darum habe natürlich auch mit der Zeit gelernt, dass mehr oder weniger an mir abzuprallen. Es lässt ja niemand ganz, ganz, ganz kalt. Mhm. Aber man lernt schon damit umgehen. Was ich schwieriger finde, ist, wie die anderen sich genötigt sehen, sich von einem zu entfernen, damit sie nicht auch noch etwas abbekommen. Also das Perfide an dem ist, wenn man Leute öffentlich diffamiert oder beschimpft und vor allem betitelt, quasi diesen Sachen unterstellt wie Rechtsextremismus oder Rassismus oder so, was man ja sehr gerne macht mit jedem, der jetzt nicht gerade irgendwie die gleiche Meinung ist wie das öffentliche Fernsehen oder so. Das ist etwas, wo wir alle verabscheuen. Also ich halte so wenig von rassistischen Ideen und Rassismus wie jeder andere und nachher auch als dasselbe betitelt zu werden, das wird auf der einen Seite ein bisschen weh, aber man könnte auch sagen, ja komm, die können ja behaupten, ich sei ein Skelettis oder ein Marsmensch, das hat einfach nichts mit mir zu tun. Aber wenn die anderen Menschen sich von einem entfernen und sagen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, das ist das, was eigentlich noch fast mehr weh tut. Also ich habe oft in den Zeiten, wo die Presse, also immer Rassist haben, schumpfen, habe ich den Satz gehört, du, ich weiss, dass du kein Rassist bist, aber weisst, ich möchte mit Rassismus einfach nichts zu tun haben. Dann sind sie weg. Mhm. Und das habe ich auch müssen lernen, dann wieder philosophisch zu verarbeiten. Und ich habe gemerkt, das ist so wie eine Steinigung. Oder? Du bist jetzt gerade rhetorisch gesteinigt, öffentlich, in der Presse. Und da kann man nichts dagegen machen. Also, du kannst schon versuchen, Steine zurückzuwerfen. Wenn alle Steine gegen dich werfen, das hilft gar nicht. Du tust dich höchstens schauen, die Arme vor das Gesicht haben. Aber der Effekt ist, dass alle anderen, die müssen auf die Seite von denen, die die Steine werfen, weil bei dir ist es gefährlich. Keiner dürfen neben dir stehen, weil sonst zacken, tragen den Stein an der Birne. Und das heisst, sogar die zu dir möchten, halten, die können das nicht mehr. Es ist ihre Familie, alles mitleiden. Und dann siehst du so die an die Steinigung ankommen, die auch gerade anfangen, Steine gegen dich werfen, um ja nicht negativ auffallen. Mm-hmm. Die zuerst werfen und dann fragen, warum wird er eigentlich gesteinigt? Oder dann gibt es andere, die fragen, warum wird er denn gesteinigt? Und dann sagen die vielleicht, das ist ein Rassist. Und dann werden sie natürlich empört und sagen, was, das habe ich gar nicht gewusst. Und dann werden sie umso mehr Steine werfen. Und dann gibt es die so tun, als würden sie Steine werfen, aber versuchen, die möglichst nicht zu treffen. Mhm. Und dann gibt es die so ein bisschen hinter den anderen rumlungern, wo man nicht sieht, dass sie nicht werfen. Ja, die müssen ein bisschen verstecken, aber die werfen dann tatsächlich keine Steine. Sie machen sich ein bisschen unsichtbar, aber da ist es von ganz weit weg, da sind sie so aufmunternde Zeichen machen, so im Sinne von «Hab durch». Und da braucht es einfach irgendwann die Erkenntnis und die Einsicht, dass die alle, die können nichts dafür, oder? Die haben selber Familie, die sie müssen schützen vor diesem öffentlichen Angriff. Und das führt zu einer gewissen Einsamkeit. Und die musst du füllen. Und die füllen sie einfach mit, oh gut, ich habe Gott sei Dank Familie, die zu mir hat. natürlich mit einem Familienleben, das sehr, sehr abgekapselt, also abgekapselt ist, einfach nichts mit der Öffentlichkeit zu tun. Wir sind im kleinen Kreis, im Dorf und so. Mhm. Und ich lese hochstehende gute Literatur. Ich lese Charles Dickens und denke, oh, schau mal, da gibt es so viel schlimmere Schicksal von anderen Menschen und auch dort ist es wieder gut gekommen. Also ich suche dort die Erbauung in erbaulicher Literatur und merke dann durch das erst, was eine Literatur ist, was das ist, wie die grosse Kraft, die da drin ist. Also dort ist so viel Trost drin, dass ich dann wieder muss sagen, also mein Schicksal ist noch zu klein. Da möchte es noch viel mehr vertragen. Das ist dann wieder so die richtig beglückende Erkenntnis aus allem.
Sehr spannend, was jetzt so ein, zweimal angetönt ist, eben, dass eigentlich das Innenversetzen ins Gegenüber, das gegen dich den Stein wirft, zu verstehen, warum, was könnte denn in dem das Thema sein, weil es ja eigentlich immer mit ihm zu tun hat, oder mit dem Gegenüber. Oder das gleiche umgekehrt, wenn du gegen jemanden Stein wirfst, dann hat das ja nichts mit dem Gegenüber zu tun, sondern grundsätzlich, was löst er in dir innen aus, dass ich dem den Stein anrühre, was ist das für ein Thema, das ich anschauen darf. Wenn jetzt da ein bisschen psychologisch das anschauen, auch im Coaching-Bereich mit Schatten, ich sage dem gerne Schatten, das so ein Schatten liegt, wo man nicht bewusst ist, wo einem triggert, und dann rührt man den Stein und dann vielleicht anzuschauen, hey, das ist gar nicht der andere, der mich triggert hat, sondern es ist ein Thema in mir, ich darf das anschauen und nach dem wachsen, transformieren, heilen, das sind dann, je nachdem, was sich da zeigt. Und das war eine schöne Metapher gewesen eigentlich, und dass man dann auch einfacher kann vergeben kann, an Ort. Oder eben mehr im Frieden kann leben.
Das ist absolut unerlässlich. Also man muss sehr früh lernen zu zeigen, und zwar bedingungslos. Und eigentlich die Menschen richtig aktiv lernen, gern zu haben. Oder? Du sollst auch deine Feinde lieben, weil man sonst mit denen eine innere seelische Verbindung aufbaut, die negativ ist. Und das sich trennen vom Hass vom anderen, das geht nur, indem man im gleichen Ausmaß, wenn man hassen fährt, das Gegenteil macht, wenn man dem Liebe und Verständnis gegenüberbringt, dann tut sich der Rang zwar belasten seelisch, aber man tut sich selber nicht durch irgendwelche Rache-Gedanken oder dass man jemandem etwas Schlechtes wünscht, mit belasten. Und es geht eigentlich wirklich nur durch das Gegenteil, dass man denkt, oh, der Arm sei ich. Und dann sagt, okay, was er mir antut, das nehme ich auf mich, das schmerze ich mir auf meine Kappe und auch das Gebet einschließt und sagt, du, lass mal, lieber Gott, den Arm sehe ich. Wenn der so einen Charakter hat, dann wird er sich auch sonst noch belasten. Jetzt, was er mir gegenüber da hat, das würde ich jetzt übernehmen. Also das wäre ich froh, wenn du ihm das könntest vergeben. Die zahle ich. Also ich schmeisse da jetzt einen runden Inkarnationspunkt für den. Und wer das gelernt hat, dass er das richtig verzeihen, dass es ein Vorgang ist, der nicht nur sagt Schwamm drüber, sondern das Gegenteil macht, der mit diesem Ausmaß quasi Liebe dazu fließen, dann merkt er, was das für ein beglückendes Gefühl ist. Und damit lernt man auch, dass Tugenden, dass es nicht ein Austausch ist, sondern es gibt eine Fließrichtung. Und die Fließrichtung geht immer vom Guten zum Schlechten. Das Schlechte absorbiert. Und das Gute geht nur dort her, wo es besonders einen Mangel hat. Also am meisten Geduld brauchen wir mit ungeduldigen Menschen. Und dann kann man auch nicht beikommen, indem man unbeherrscht die zur Raison ruft oder so, sondern dann kommt man nur mit Geduld bei. Dort, wo ein besonderer Mangel ist, muss man einfach das anfließen, was fehlt. Und dann merkt man auch, das ermüdet nicht, sondern im Gegenteil, das baut auf. Also alle Tugenden hat man im Überfluss. Sobald man es anwendet, tut sich das potenzieren. Wenn man richtig lernt, Geduld hat, merkt man, aus Geduld entsteht noch mehr Geduld. So wie aus Ungeduld noch mehr Ungeduld entsteht.
Ja, du hast vorhin gesagt, also ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, Hass und Liebe ist eigentlich nicht das Gegenteil, sondern das Gleiche. Es ist einfach das Pendel, wo hin und her schwingt.
Nein, das Gegenteil, genau. Du sagst, es sind nicht das Gegenteil, sondern das Gleiche.
Es sind eigentlich einfach verschiedene Pole. Oder es sind zwei Pole in dem Sinn. Und für all die, die das Thema, wenn wir so jetzt da reingekommen sind, in das Thema Vergebung verzeihen, wenn vertiefen, Ho'oponopono ist ein hawaiianisches Vergebungsritual, etwas Wunderbares, das einem kann, ja, wirklich das Leben friedvoller leben lassen. Friedvoll, wenn jetzt jemand Fan ist von dir, die beste Freundin, die beste Freund, wie würde sie oder er dich beschreiben?
So Fan, Das ist auch die Frage. Also, unsere ältere Tochter, die ist letzte Schule gefragt worden, was der Papi macht. Und das hat sie nicht gewusst. Aber eins hat sie gewusst, der Papi ist der Beste. Und ich finde, ja, das reicht, ja.
Und jetzt, wenn jetzt du so eine Charaktereigenschaft rauspickst, findest du, mal, das ist etwas, was ich... Das ist etwas, was mich auszeichnet im positiven Sinn. Was
über sich selber irgendwelche Beurteilungen abzugeben, ist völlig unmöglich. Weil wenn ich im letzten Leben, sagen wir, ein Mönch war, weißt, ein ganz guter Mönch, kurz vor der Erleuchtung, dann muss ich sagen, in diesem Leben bin ich ein totaler Charakterlump. Aber wenn ich im letzten Leben Verbrecher war, dann muss ich sagen, in diesem Leben habe ich sensationelle Fortschritte gemacht.
Also hast du das Gefühl, es kehrt immer? Also es ist immer wieder...
Nicht, dass es kehrt, das ist so... Immer,
also kehren.
Ich kenne ja meine eigene Entwicklung nicht, also ich kenne meine Voraussetzungen nicht und weiss ja nicht, wie bin ich eigentlich immer rein? Ich weiss ja nicht, wie viel ich im Konto habe. Ich bin einfach dran, bin am Konto leeren oder am Konto aufbauen. Ja. Darum, ich kann mich selber nicht einschätzen, es kommt ein bisschen darauf an, wo ich gestartet bin, und das weiss ich nicht.
Also dann starten wir mal in London, dort hast du deine Theaterausbildung gemacht, in Desmond Jones.
Beim Desmond Jones,
genau. Stilbildung und Spracherziehung in Zürich, Poetik und Etymologie, das ist die Sprachwissenschaft.
Etymologie, das ist quasi die Wortherkunft und Wortbedeutung, das ist die Lehre von der Wortherkunft, Etymologie.
Genau, in Bern, wo du auch aufgewachsen bist.
Das habe ich in Friedberg gemacht, in Bern habe ich Bauzeichnung gelernt.
Genau, auf das habe ich ausgewählt.
Und aufgewachsen bin ich halb in Bern, halb in Solothurn.
Ja.
Solothurn habe ich vor allem etwas Grosses geleistet. Da bin ich vom Gimmi geflogen.
Ah, was hast du gemacht?
Mir verbindet mich nicht vom...
Wie? Was hast du gemacht?
Oder? Oh, das ist abendfüllend. also ich bin 3, 5 Jahre am Gimmi gewesen und habe...
Und ganz am Schluss.
Sensationellen Rekord mit... Schülerstreich. Also es geht von Chemikalien klauen, was zum Beispiel Chemikalien und Permanganat braucht, um alle Brunnen Solothurn violett zu färben. Das ist natürlich nicht gegangen ohne Einbrüche. Das heisst, über Jahre hin habe ich meine kriminellen Adern verbunden mit meiner überbordenden Fantasie dazu genutzt, mit Kollegen sagen wir, zu richtig, richtig gute Einbrecher zu werden. Also wir haben bis zu als Glanzstück einen Kaba-Schlüssel können fälschen.
Okay.
Aber das hat uns sehr, sehr lang viel Zeit gekostet, in Anspruch genommen, bis wir das geschafft haben. Was haben wir? Flammenwerfer bastelt aus den Locken wirklich von meiner Mami und Enteisungsspray für Autotürschlösser. Wir haben natürlich Prüfungen geklaut bis zum Bach haben, ich habe Graffiti gespreit. Wir haben einem Lehrer mal einen Fisch versteckt im Zimmer, so dass es tagelang bestialisch gestunken hat und sie hat einen Fisch nicht gefunden, weil wir ihn in der Decke versteckt. Und so, also ich habe relativ viel auf dem Kehrpolz gehabt. Mhm. Und eigentlich war es zu viel gewesen, und ich habe mich schon viel früher von dieser Schule gemessen. Aber ich bin übrigens aus jeder Schule rausgeflogen, außer aus der Skischule.
Okay.
Ja. Sogar aus der Schauspielschule.
Ja, okay, das würde glaube ich den Abend, also den Tag sprengen, wenn wir da überall drauf eingehen. So ein bisschen das Rebellische, mich da rausgehören. Und gleich. Darum bist du wahrscheinlich jetzt auch so Kreativität, also kreativ tätig. Also muss man gleich noch zurück, weil es nicht mehr ein Wunder. Inspiriert worden mit so einem ganzen Klauen oder Einbrechen durch Filme oder durch Bücher oder wirklich pure Fantasie?
Also man muss wie sagen, die kriminelle Ader hat sich eigentlich vor allem um genährt aus Freiheitsdrang und Abenteuerlust. Okay. Also ich zum Beispiel nie können stellen, das habe ich, oder schwarz fahren, das habe ich irgendwie mit meinem Gewissen nicht können vereinbaren. Aber mein Freiheitsdrang hat dazu geführt, dass ich die Systeme, die mich vermeintlich oder wirklich unterdrückt haben, dass ich gegen die aufbegehrt habe, mit ziemlich viel Fantasie und auch Autorität hat herausgefordert. Also von meinen lieben armen Eltern über die guten, lieben armen Lehrer, bis ich im Militär natürlich lustig wurde. Weil, das war interessant, Autoritäten, die nur an einem goldenen Streifen hängen, quasi, also an einem goldenen Faden, wo aber alle daran glauben. Das habe ich gefunden, das ist sehr interessant. Also dort, übrigens aus der Rekrutenschule haben sie mich versucht, rauszuschiessen. Sie haben es aber nicht geschafft, was ich interessant gefunden. Dort bin ich plötzlich vor dem UC gelandet, also der Untersuchungskommission. Anfangs 90er Jahre, dann konnte ich noch nicht einen zivilen Ersatzdienst leisten und Dienstverweiger hat noch geheissen, glaube ich, anderthalb Jahre oder zwei Jahre in Knast. Auf jeden Fall länger als ein RS. Und ich hatte nichts gegen Militär in dieser Form. Ich habe Milizarmee noch vernünftig gefunden. Und da dachte ich, ich einfach irgendetwas machen, was mir Spass macht. Und weil ich Velo gefahren bin, bin ich zu den Radfahrern. Und dann hatte ich auch Spass gehabt. Einfach, es hat Situationen gegeben, wo es irgendwie geregnet hat. Und wo ich gefunden habe, jetzt haben wir die Übung gut gemacht. Jetzt könnte man eigentlich nicht beide. Jetzt müssen wir nicht nochmal im Schlamm rumroppen. Nur weil wir Zeit haben, um es nochmal zu machen. Und dann habe ich relativ viel Befehlsverweigerung gemacht. Und auch auf eine Art, wo ich zum Teil andere habe, dazu angestiftet, mitzumachen. Mhm. Also einfach zu sagen, ja, wunderbar, das haben wir jetzt sehr gut gemacht. So, jetzt gehen wir in die Beiz. Und wenn man das mit einer gewissen Autorität sagt, wo die Autorität vom Vorgesetzten betrifft, dann gehen halt ein paar in die Beiz. Und die anderen bleiben beim Vorgesetzten und machen seine blöde Übung nochmal. Und das hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann beim UZ gelandet und hat sie also Psychologen und weiß nicht, was es ist, wo auch weh kann machen, wo schauen, ob man jetzt echt simuliert. Also viele haben versucht, so blöd zu tun, dass man sie mit, quasi als psychisch unzurechnungsfähig für untauglich erklärt. Und dann bin ich auch dort vor einem Gremium gewesen. Und die haben eine Fangfrage gestellt, nämlich, warum wollt ihr keine Militärdienst leisten? Und wenn man ja simuliert, man sei ein bisschen psychisch von der Reihe, dann dürfte man ja nicht zugeben, dass man keinen Militärdienst leisten würde. Aber mir war das ein anderer Fall gewesen. Ich habe dann gesagt, also, was heisst da, kein Militärdienst leisten? Ich leiste einen Militärdienst. Und habe dann gesagt, es ist nicht so, dass ich jetzt ein besonderes Fan bin von dieser ganzen Geschichte, aber ich finde es total sinnvoll, dass wir eine Milizarmee haben, die erstens mal von der Logistik her rein auf Verteidigung ist aufgestellt und gar nicht über die Landesgrenze kann. Gar nicht einen Angriffskrieg machen. Das finde ich total sinnvoll. Und auch, dass jeder das macht. Also ich möchte jetzt nicht verteidigt werden von irgendeinem Mal gewalttätigen Schwachköpfen. Darum finde ich, komm, machen wir es jetzt selber. Also ich befürworte das System, obwohl ich nicht allem Freude habe, aber ich mache es eigentlich aus Überzeugung. Heute würde ich vielleicht Dienst verweigern, weil heute ist ja die Armee nicht mehr auf rein Verteidigung ausgelegt. Aber dann war es noch. Und dann sind sie nicht rausgekommen. Dann haben sie gesagt, also, wenn ihr nicht anständig mit uns redet, dann können wir euch zurückschicken aufs Feld. Und dann habe ich gefunden, ja, gerne, ja, bitte. Und dann haben sie mich zurückgeschickt. Und dann haben meine Vorgesetzten die Hände verworfen und gesagt, oh nein, der Thiel kommt wieder. Und dann habe ich gewusst, ah, das ist die erste Schule, wo sie mich nicht einfach rausschiessen können. Und dort ist es besonders lustig geworden, weil dort habe ich nachher richtig ein Experimentierfeld gewesen, mit Autoritäten, wo ich denke, das muss man doch knacken können. Also klar, der Vorgesetzte, der hat einen gelben Streifen oder irgendwie einen gelben Winkel und alle glauben, dass man wegen dem muss machen, was der sagt. Und einen gewissen Sinn macht es ja schon. Das ist klar, im Ernstfall muss man die Struktur haben. So. Aber gleich, wenn jetzt einer so etwas befiehlt wie eine Übung im Schlamm machen, nur weil man jetzt noch Zeit hat, dann müssen wir doch können, einen vernünftigeren Befehl quasi als bessere Alternative bieten. Und wenn ich so Sachen, ich eigentlich immer Angebot gemacht von attraktiveren Befehl, im Sinne von, nein, komm, jetzt machen wir Pause, gehen ein bisschen liegen oder Würsbräteln. Und dann habe ich, das reicht nicht, das bessere Angebot. Und dann habe ich angefangen zu experimentieren, bis ich gemerkt habe, wie man die Autoritäten knacken kann. Und das haben in allen Wegen immer durchgezogen, wenn die Situation ist gekommen, dass ich es gefunden habe, nein, jetzt haben wir eigentlich alles gut gemacht, jetzt müssen wir nicht nochmal durch den Schlamm robben. Jetzt haben wir also eine Pause verdient. Dann habe ich gewusst, ein Befehl muss man abfangen, bevor er ausgesprochen wird. Wenn der Befehl ausgesprochen wird, ist es spät. Wenn die Truppe marschiert, kannst du sie nicht mehr zurück zum Umkehren bringen. Das heisst, sie müssen erkennen, den Moment, wo einer auf die Uhr schaut und die merken, oh, jetzt sagt er gerade, wir machen es nochmal. Und dann eingreifen. Verbunden mit, man muss sich, also das bessere Angebot, oder? Die anderen wissen auch, diese, die möchten auch gerne die Übung noch machen, bevor der schlechte Befehl kommt, einen besseren bringen und das mit einer natürlichen Autorität in gleichzeitiger Herabsetzung von der falschen Autorität, oder? Vom Leutnant, das funktioniert. Also das heisst, in dem Moment, wo der Luft hält und sagt, ja, wir haben Zeit, dann kann man zum Beispiel vor den Herren stehen, damit er nicht mehr gesehen wird. Dann kann er seine Autorität nicht mehr ausüben auf Truppen. Das muss man natürlich so nachmachen, dass man mit dem Hinterkopf seine Nase berührt, mehr oder weniger. Weil man zerstört seinen Privatraum, dann macht er einen Schritt zurück, um seinen Freiraum wiederherzustellen. Und damit verliert er nochmal Autorität. Oder? Er geht sofort in die Defensive. Damit hat man vor der Truppe hat man eigentlich desavouiert, oder zerstört. Und dann kann ja er hat jetzt keinen Zugang mehr zu der Truppe. Die Zeit kann man nutzen, um mit einer tiefen, ruhigen Stimme einen besseren Befehl zu geben. Wo natürlich jeder weiss, auch der Komiker gibt den Befehl. Also, voilà, das haben wir gut gemacht. Wir können jetzt in Beiz Abmarsch. Und nachher mit offener Brust langsam den Zug reinbringen, das Ganze. Und wenn dann die Ersten die Gelegenheit nehmen, wo sich der Offizier hinten noch nicht Erfolg erholt hat, von dieser Herabwürdigung, wenn sich dann sagen wir, so eine Truppe in Bewegung setzt und Gelegenheit ergreift, dann kann sie auch einen Offizier nicht mehr stoppen. Weil keiner will der Verräter sein, der umkehrt. Außerdem wird der Offizier hinterher, dem geht die Stimme auf, der fängt an heftig zu schnaufen und das ist vom Status her sehr nieder. Also er setzt sich selber ab, wenn er sagt, hey, Moment, dann verliert er jegliche Autorität und ist der, vor er sagt, weiterlaufen, nicht zurückschauen, weiterlaufen, Beiz ist da vorne. Dann kann man die Autorität aushebeln. Und darum das Revoluzzer-Herz, das ich habe, das hat weniger mit der kriminellen Ader zu tun, sondern mit einem ausgesprochenen Freiheitsdrang und einer Respektlosigkeit gegenüber falscher Autorität. Also gute Autoritäten, die guten Lehrer, die ich hatte, auch übrigens auch gute Vorgesetzte im Militär, die habe ich immer unterstützt natürlich. Ich finde, das musst du unterstützen.
Spannend, ich habe kein Militär müssen, dürfen. Ich hätte nicht einmal dürfen machen. Auf das gehe ich jetzt nicht ein. Aber ich glaube auch, dass es nicht so verkehrt ist, je nachdem, wie es heute noch abläuft. Du bist noch vom Innenausputz eigentlich bis Militär. Wie hast du den Weg ins Theater gefunden, in Satirik, in Kabarettismus? Wie ist das vonstatten gegangen? Wie bist du quasi in deine Berufung reingerutscht?
Also, wie viele Wege ist das so ein bisschen, ich könnte jetzt sagen Zufall, aber da habe ich ganz viele verschiedene Faktoren mitgespielt, die ich jetzt so nicht hätte vorausgehen können. Das war auch nicht so geplant, sondern auf der Theaterbühne habe ich zuerst mal gesehen. Das ist die letzte Sklavenbastion. Also ich habe mich eher bewegt so in der sehr freien, im freien Theater, so in trash-punkigen Trash-Produktionen. Aber wenn man hat wollen, quasi eine Festanstellung bekommen an einer festen Bühne. Dann war ich dem ausgeliefert. Also, ich sehe meine Kolleginnen und Kollegen, die es schaffen, eine feste Anstellung an einem städtischen Theater zu bekommen, die müssen nachher schwachsinnige Stücke von schwachsinnigen Autoren unter Tyrannen von Regisseuren spielen. Und müssen froh sein, wenn sie überhaupt einen Job haben. Und das hat mir natürlich sehr widerstrebt wieder. Und dann habe ich angefangen selber zu schreiben, wegen dem habe ich ja die Akademie für Poesie und Musik gemacht in Friedberg. Und durch selber schreiben habe ich mir natürlich wieder die Freiheit gegeben, selber zu produzieren. Und ich habe zwar ein Theaterstück geschrieben, aber mir am Anfang natürlich niemand können ein ganzes Ensemble leisten. Also habe ich mich mit einem Musiker zusammengetan, damals mit dem Pianisten Jean-Claude Sassine. Und dann sind wir zusammen auf der Bühne, einer am Klavier und einer irgendwo, der redet. Und sind wir so ins literarische Kabarett hineingerutscht. Das philosophisch-literarische hat sich dann natürlich schon gezeigt. Das ist quasi auch das, was ich auch schöpfen konnte, oder? Aus den ganzen Büchern, immer, mein Leben lang, immer Bücher gelesen und so nicht Krimi oder Roman, sondern halt Literatur. Also, sagen wir, die Romane, die biografische Romane oder so, die grossen Romane von der Geschichte. Und aus dem habe ich geschöpft und dann habe ich angefangen, vor Abstimmungen auch über Politik zu reden. Mhm. Und natürlich rhetorisch zugespitzt, mit Metaphorik gespickt. Und dann habe ich gemerkt, aha, das... Okay. Das gefällt den Leuten, das gefällt den Leuten. Und dann habe ich auch gemerkt, ich bin in meiner Generation bin ich der Einzige, also es gibt noch keinen. Vorher hat es den Franz Hohler gegeben und Kaiser Läubli, die politisch waren. Und in meiner Generation hat es noch keinen gegeben, der politisch war. Und dann habe ich gefunden, wunderbar, dann mache ich das jetzt. Und dann bin ich 20 Jahre als politischer Satiriker auf der Bühne unterwegs gewesen.
Vermisst es?
Nein. Also im Sinn von, ich vermisse es im Sinn von nostalgischen Gefühlen kommen auf, wenn, ja. wenn ich daran denke. Aber da ich das 20 Jahre lang gemacht habe, da denke ich, da hast du jetzt genug davon gehabt. Es ist total schön und toll und weißt, denkst du, Applaus und all das und so. Aber ich konnte es jetzt richtig auskosten und es ist auch immer schön, etwas ganz anderes zu machen.
Du hast ja auch Bücher geschrieben, mit so geilen Titeln. Humor, das Lächeln des Henkers oder Intellekt mich. Der Kaiser ist trotzdem nackt. Oder Tiefseewimperntusche. Du wirkst als Kolumnist oder hast als Kolumnist gewirkt. In der Weltwoche Nebelspalter. Berner Zeitung, machst Radio, produzierst auch einen Film wie ein aktuelles Werk, das rauskommt am 9. Januar
kommt sie Kino.
Kalbermatte, genau, bist dort auch noch Drehbuchautor und Produzent. Was treibt dich an?
Ja, das ist eine gute Frage.
Oder wo holst du dir deine Inspiration? Genau.
Also grundsätzlich am Morgen würde ich aufwachen und mich fragen, in was für einer Inkarnation bin ich denn jetzt wieder gelandet. Denke ich als nächstes, okay, was ist meine Aufgabe heute, was muss ich machen? Und dann muss ich am Morgen die ältere Tochter auf den Bahnhof begleiten. Ich bin ein Gespendchen für den Schulweg bis zum Bahnhof. Im Zug sind sie dann eine ganze Raglet zusammen. Und dann denke ich, das ist noch eine schöne Aufgabe, das ist nett. Dann denke ich das erste Mal wieder, man traut mir nicht mehr zu. Und auf der anderen Seite finde ich natürlich total bin ich glücklich darüber, dass ich so ein schönes Schicksal habe. Am Morgen die Kinder und dann nehme ich noch den Hunger mit. Und dann gehe ich auf dem Rückweg jeden zwei Tage Gipfel kaufen, weil wir in der Gasse eine Baustelle, und weil das eine Gasse ist, oder im alten Dorf kennen, wo zwischen alles bewohnt ist und zwischen auch Auto und Velo durchfahren, ist dort eine Frau vor der Baustelle in einem orangen ein Gewändchen, das einfach nur dort steht und muss schauen, für wenn irgendwelche Lastwagen kommen oder Bagger oder so, dass es zusammengeht mit Anwohnern und Verkehr und dass es irgendwie aufgeht. Und dass sie so Jobs rumstehen, da vergeht ja Zeit nicht. Und es ist natürlich auch vom sozialen Status her, ist es dann nicht der Job, der, der nichts kann, muss vor dran stehen und schauen, aufpassen. Und das ist auch eine, wo sehr gebrochen Deutsch redet. Und die ist am Anfang hat die immer einen Stein gezogen. So einen sauren Stein gemacht, hat auch nicht gegrüßt. Und dann habe ich angefangen auf dem Rückweg, wenn die Tochter auf den Bahnhof gebracht hat, Gipfeli zu kaufen und ihre Gipfeli. Immer den Sack gestreckt. Seitdem gibt es jeden zwei Tage bei uns daheim und im Büro gibt es Gipfeli, wo ich zum Gipfeli kaufen. Und dann, ja, dann bringe ich ihre Gipfeli und dessen lacht die, sie grüßt die ganze Familie, King, der Hund, kennt alle. Also sie hat die richtig geknackt. Und also das ist das so. Ja, dann gehe ich Gipfeli holen, gebe ihr ein Gipfeli, also lasse ich den Sack reinlegen, schaue, dass immer wieder ein anderes Gipfeli zu oberst ist, zur Abwechslung. Wir können sie mal fragen, wer das am liebsten hat. Aber ja, komm, heute zu oberst das Laugengipfeli und so. Dann gehe ich heim, mache das Zeug parat, gehe ins Büro und nachher fahre ich ins Büro und denke, das ist eine tolle Inkarnation, in ein Auto und kann mit dem Auto ins Büro fahren. Und dann überlege ich mir, was soll ich jetzt noch? Also ich muss ja auf der einen Seite mal die Kinder ernähren, also muss schauen, dass irgendwie Geld reinkommt, müssen die Miete zahlen und so, also muss ich irgendetwas schaffen und ich frage mich, was kann ich denn? Ich kann Essay schreiben, ich kann Kolumnen schreiben, ich kann Film-3-Bücher schreiben, ich kann Vorträge über Philosophie halten. Ja, dann machen wir das, was wir können. Also, wenn wir sonst, was sonst? Ja, und nachher mache ich das und alles mit dem Ziel natürlich, die Welt zu verbessern. Und da gibt es verschiedene Aspekte. Also auf der einen Seite machst du die Welt schon besser, wenn du Leute zum Lachen bringst. Das heisst, Gipfeli, genau. Es gibt Sachen, die haben nicht so einen wahnsinnig tiefen Sinn und brauchen es auch nicht, sondern es ist einfach schon, macht es auch ein bisschen besser. Und jetzt bei den Filmdrehbüchern oder bei den Essays, bei den Vorträgen, dort nehme ich die tiefgreifenden Gedanken, die Grossphilosophie aus der Wied oder eben Platon und überlege mir, wie kann man das die Leute näher bringen und so begeistern für das, aber auch erklären. Und dann kommt Metaphorik ins Spiel, also das Handwerk, das ist Poetik, das ist ein Teil von der Linguistik, wo Metaphorik, Allegorik umfasst und auch die Fähigkeit können, dass sie Geschichten verpacken, also philosophische Inhalte, Parabel verpacken, dass man gar nicht merkt, dass sie drin ist. Also das ist so der Hauptberuf vom Künstler allgemein. Der Künstler, der kann Inhalt verpacken, wo der, was aufnimmt, gar nicht weiss, was er aufnimmt. Also das Krasse ist natürlich mit Musik. Das ist auch die höchste Kunstform, Musik. Literatur ist die gewaltigste Kunstform. Oder? Mit Literatur kannst du am meisten erwirken, aber auch im Negativen, Propaganda. Mhm. Also du kannst mit Literatur kannst du aus einem Volk von Menschenfressen machen, das schaffst du mit Musik nicht so. Du kannst mit Musik sicher Leute depressiv machen, so. Aber du kannst es nicht zu Menschenfressen machen. Literatur kann es. Aber Musik finde ich so wahnsinnig. Wenn ich Chopin höre, dann geht es mir gut. Und ich weiss, das ist ja ein Gottesbeweis, die Musik. Das ist doch, dann weiss man innerlich, da gibt es mehr als das, was man nur mehr sieht. Und ich finde, was Musik kann, Trost spenden und erbauen auch und anspornen, Mut kann man fassen. Das gilt für Kunst grundsätzlich, dass sie Mittel hat, einem innerlich in der Seele zu bilden, weil sie geht nicht über den Kopf. Und das ist so mein Versuch, also der literarische Ansatz bei den Essays, bei den Vorträgen, bei den Büchern und jetzt natürlich bei den Filmen, grosse Philosophie so zu packen, dass das einfach hineingeht, ohne dass man weiss, was das ist, aber es erbaut innerlich, es wird innerlich erheben und macht Freude.
Hast du das von daheim irgendwo mitbekommen? Also Eltern, oder sind die völlig in einem anderen Feld tätig gewesen?
Es hat sicher viel mit den Eltern zu. Also ich bin mit Büchern, mit Literatur aufgewachsen, auch mit alten Büchern. Und mir hat das aber der Ehrmut reingezogen. Also ich würde sagen, das ist schön, wenn du Veranlagung hast, um Musiker, Komponist zu werden oder so, dann hilft es, wenn deine Eltern und daheim das Klavier ist gestanden und sie haben dir Klavierunterricht gegeben und dann hast du vielleicht noch mal eins gesagt, Gitarre ist noch schön, dann haben sie gesagt, da komm, Gitarre, gehen wir an und so. Das heisst, wenn sie die Voraussetzung haben geschaffen, dass du die hast können dorthin entwickeln, ist bei uns Literatur und Kunst und vor allem auch alte Literatur, also sowohl buddhistische Schriften, wo auch Altes Testament und so in verschiedenen Ausgaben und so ist bei uns daheim diskutiert worden. Mhm. Also gelernt, Quellen kritisch zu lesen. Mhm. Das war eine gute Voraussetzung gewesen und ich habe dort einfach nachher schon an der Kante, die Zentralbibliothek, eigentlich einfach die Abteilung Philosophie, Buddhismus bis in die Esoterik und so, die habe ich geräumt. Ich habe nie keinen einzigen Karl May gelesen, obwohl das sicher ganz tolle Bücher sind, aber das hat mich weniger interessiert als die ganze Philosophie und Geschichte. Also weißt, die ganzen Geschichtsbücher, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und dort durchaus auch die Romane, also Remarque, im Westen nichts Neues und so, das habe ich, die habe ich alle gelesen. Und ich habe gemerkt, historischer Roman kann dir Geschichte besser vermitteln als Geschichtsbuch selber. Mhm. Und das in Kombination, nach zu schauen, okay, wo sind die echten Zahlen und Daten, aber die Zahlen und Daten gar kein Bild. Und wenn einer, ein guter Literat, Schriftsteller, das nachher in Geschichten verpacken, dann verstehst du erst den Krieg. Also der Russlandfeldzug von Napoleon, wenn du Geschichtsbücher liest darüber, dann verstehst du den wegen dem trotzdem nicht. Du kannst auswendig lernen, wie viel Menschenleben es gekostet hat, wie lange der gegangen ist und wo die grossen Schlachten waren. Mhm. Das kannst du alles lesen, aber du verstehst den Krieg nicht. Aber wenn du vom Tolstoi Krieg und Frieden liest, dann verstehst du den ganzen Russlandfeldzug von Napoleon und auch, warum das schief gelaufen ist und warum das jeder Versuch, Russland zu erobern, immer wird schief laufen. Und das kann Literatur, das kann Kunst. Mhm. Es vermittelt ein Wissen, das eben nicht über den Kopf geht, sondern innerlich wird es klar. Es ist auch die Erkenntnis, du könntest es nachher in drei Sätzen zusammenfassen. Also Russland kannst du einfach sagen, ja, Russland ist zu gross. Russland hat eine räumliche Tiefe, wo die grösste Armee der Welt sich darin verliert. Und beim Napoleon hat der russische General der gewusst, dass seine russische Armee im Endeffekt nicht schlechter ist, aber vielleicht die schlechtere Moral hat und dass der Napoleon eigentlich der bessere Taktiker ist und ein sensationeller Stratege auch. Und das Einzige, Kusarov, ich weiß nicht, wie er geheißen, der russische General, das Einzige, was er gemacht hat, der hat ein strategisches Ziel definiert, wo er Napoleon damit geschlagen hat. Er hat gesagt, wir können ihn nicht schlagen, er wird sich selber schlagen. Wir müssen ihn so tief auf Russland reinziehen, bis er sich selber verliert. Und das ist tatsächlich passiert. Er hat sogar Moskau besetzt. Aber der russische General hat vorher Moskau erobert. Napoleon hat eine leere Stadt besetzt. Und es war nicht der. Und sie quasi verhungert. Und das zeigen, wie das gelaufen ist und warum das die Franzosen, obwohl sie eigentlich Russland erobert haben, als geschlagene, verhungerte Armee zurückkehrt, das kann eben nur so eine Romane vom Tolstoi erklären. Und dann versteht man es, obwohl es einem niemand intellektuell erklärt hat, man versteht es. Und das ist das, was mich fasziniert an der Kunst und an der Literatur. Und für das bin ich auch dankbar meinen Eltern, dass sie mit ohne Fernsehen, aber mit sehr viel Literatur bin aufgewachsen.
Mhm. Hilft dir das auch jetzt, wir haben den Krieg nicht weit weg, hilft dir das auch jetzt im Verarbeiten oder in der Sichtweise auf die Sachen, die ablaufen im Osten?
Ja, das, was man nicht kann ändern kann, das hilft, wenn man es versteht. Und wenn man Geschichtsbücher liest, dann weiss man erstens mal, die Menschen sind unfähig, Frieden lang zu halten. Also das jetzt da schon mal die ganze Politik von Bern bis Brüssel alle eine grosse Lust daran zeigen, beim nächsten besten Krieg einfach wieder mitzumachen. Das ist zwar auf der einen Seite erscheint es unerklärlich, aber wenn man die Geschichte anschaut, merkt man, gut, sie haben unterdessen wieder so viel Pendenzen. Also richtige Probleme, die sie nicht gelöst haben. Schau mal, unsere Infrastruktur, die Autobahnen sind geplant worden vor 70 Jahren. Und die Bevölkerung ist sie verdoppelt. Also sie haben es verpasst, das Infrastrukturnetz zukunftsgerichtet auszubauen. Also kollabiert es jetzt gerade, es ist am Kollabieren. Und haben ganz viele von diesen Problemen, wo sie irgendeine nichts mehr anderes machen können, als sagen, wir haben jetzt einen ganz bösen Feind und jetzt gilt nur noch das, vergessen alles andere. Das ist immer das Gleiche. Ganz normale Politiker stürzen funktionierende Kulturen aus dem Wohlstand raus ins totale Desaster. Einfach aus Hochmut, Arroganz, Dummheit, Blindheit und all dem. Und ich finde es höchstens interessant zu beobachten, wie wir das jetzt selber erleben. Oder wenn wir die Geschichtsbücher anschauen, dann denken wir, wie haben die können so dumm und verblendet sein? Im Nationalsozialismus, wenn man denkt, hat die Mein Kampf nicht gelesen? Er hat ja alles drin geschrieben, was er machen. Es steht sogar drin, dass er alle Juden vergasen. Die hätten ja das können wissen. Er hat es ja geschrieben in seinem Buch. Und jetzt, dass wir erlebt haben, die ganze Corona, Zeit, oder was wir leben mit dem Klima-Weltuntergangswahnsinn, wo man merkt, also die sind tatsächlich nicht willens, vielleicht auch unfähig, selber zu denken. Also ein grosser Teil ist entweder nicht fähig oder würde fast vermuten zu faul, um sich mit mehr Gedanken zu machen, als über Nase raus zu denken. Und dann sieht man, wie so ganze Völker, kultivierte Völker, aus dem Wohlstand raus, ihren Mächtigen in Abgrund reinfolgen, aus Blindheit. Und philosophisch betrachtet finde ich das phänomenal. Also vom Erkenntnisreichtum. Mhm. Zum Beispiel habe ich gemerkt, die ganz grosse Masse von den Mitläufern, von mir quasi so im Nationalsozialismus oder im Sozialismus sagt, leck, was ist halt dumm. Die grosse Masse von den Mitläufern, die hat nicht nur eine negative Seite, sondern auch eine positive Seite, wo nämlich jetzt in unserer Friedenszeit, in der Demokratie oder so, sind ja die trotzdem, die grosse Masse, läuft auch da mit. Das ist ein Zufall, ob die in eine Diktatur geboren worden sind oder in eine Demokratie. Gut, Zufall kann so nicht sein, oder? Offensichtlich hat er das irgendwie verdient, aus einem halbwegs anständigen letzten Leben raus, oder wir alle. Aber der Charakterzug vom Mitläufertum, kann man sagen, das ist Opportunismus. Das ist aus Opportunismus aus das Schlechte mitmachen. Das ist im Guten, ist das Pragmatismus. Also Demokratie wird genau so stabilisiert und dreht von der grossen Masse, von den Mitläufern, die einfach bei der Demokratie mitmachen, ohne dass sich gross für die Demokratie interessieren. Und wenn die Führungsriege in den Totalitarismus hineingeht und der Masse folgt, stabilisiert die Masse das Schlechte. Und dann wird aus Pragmatismus Opportunismus. Aber die gleiche Masse stützt alles Gute. Es gibt zu wenig Gute, damit wir eine gute Gesellschaft bilden. Also die paar wenigen Guten sind angewiesen auf die grosse Masse der Mitläufer, beim Guten mitzulaufen. Und wenn das passiert, haben wir Frieden. Und wenn sich ein paar Verbrecher irgendwie als Führungsriege etablieren dann, und Mitläufer sich gewinnen, dann haben wir schlechte Zeiten. Und die Erkenntnisse, dass der, wie das funktioniert, das könnte man gar nicht gewinnen, wenn man das nicht könnte jetzt so beobachten, wie es so läuft.
Ja, das ist, wenn du vorhin angesprochen hast, Liebe, das Pendel, Krieg, Frieden. Die Leute sagen, das ist einfach das Pendel, es geht eigentlich gar nicht ohne das andere. Das möchte ich auf keinen Fall, ich hoffe schon, dass es geht. Aber mit Krieg, dann gibt es eine Friedensbewegung, dann wird die langsam militant und dann haben wir wieder, also
ja, ja,
es ist, so immer, eine, ist immer das Pendel.
Der Zyklus, es ist immer der gleiche Zyklus.
Das ist schon noch verrückt und das kann man ja, das sieht man ja. Hochspannend, also wenn man es dann kann, wie du noch irgendwo in deinen Vorträgen, man kann mit reinnehmen, Demokratie ist vorhin angesprochen, könnten wir jetzt gerade nochmal einen frischen Podcast aufnehmen, was bedeutet vielleicht Demokratie, haben wir überhaupt wirklich Demokratie? Ich denke, wir in der Schweiz haben wahrscheinlich eine der besten Formen von Demokratie, aber ist es wirklich eine Demokratie? Ich stelle jetzt die Frage gleich.
Ja, die Frage kann man von zwei Seiten her betrachten. Auf der einen Seite können wir jetzt fragen, was ist das, was wir Demokratie nennen?
Ja,
das auch. Und dann können wir noch schauen, was wäre Demokratie wirklich? Also was ist Demokratie? Die zweite Frage ist einfach zu beantworten. Demokratie heisst Volksherrschaft. Und man könnte sagen, Herrschaft von allen, im Sinn von Herrschaft von allen, die überhaupt mündig sind in einem Volk. Also freiheitsfähig. Also ein Volk besteht ja hauptsächlich aus Unmündigen, naturgemäß, nämlich aus Kindern und Jugendlichen und aus Alten, aus Kranken, aus Behinderten. Das kann man sein aus Leuten, die zu faul sind zum Arbeiten, was auch immer, aus Künstlern. Also ein Volk besteht aus vielen Leuten, die sich selber nicht tragen können. Aber, also ein Volk jetzt auch im Sinn von, einfach sagen wir, eine definierte Anzahl von Leuten, die irgendwann auf einem definierten geografischen Gebiet leben. Wenn sie das als Volk nehmen und es heisst Volksherrschaft, dann kann das nur mit Herrschaft sein von denen, die überhaupt die Augen zum Herrschen. Und das kann zum Beispiel ein Säugling nicht. Dann nimmt man mal die das überhaupt könnten, sich selber beherrschen. Oder Volksherrschaft ist eigentlich, dass das Volk sich selber beherrscht. Die, die das können, sind die, die frei sind. Und frei bist du, wenn du frei bist von äußeren Zwängen und Nöten und Ketten, aber auch so frei, dass du dich selber daran ertragen kannst und deine Familie und überaus noch mehr. Also wenn du nur dich selber tragen kannst, wirtschaftlich, dann bist du nicht frei. Wenn du mehr kannst als dich und deine Familie tragen, nur dann kannst du gemeinsam mit anderen einen Staat tragen. Also hast du automatisch in einem Volk hast du relativ wenig oder eine Minderheit, die die Kapazität hat, mehr als sich und seine Familie zu tragen und durch das ein Gemeinwesen wie ein Staat oder etwas zu tragen. Und die zusammen müssen über Absprachen sich gegenseitig Freiheit sichern. Und Freiheit sichern heisst nichts anderes als eine Art des Verteidigungsbündnis, dann kannst du Rechtsstaat sagen, bilden, wo es verhindert, dass einer sich über die anderen erhebt. Also du hast drei Grundstaatsformen, das ist die Anarchie, Monarchie und Oligarchie. Monarchie, wissen wir, ist einer auf dem Thron, Oligarchie sind mehrere auf dem Thron und dann gibt es noch Anarchie, keiner auf dem Thron. Und etwas anderes gibt es nicht. Alle Staatsformen, die auf Kratie ändern, sind Unterformen. Ob jetzt Demokratie oder Aristokratie oder Plutokratie oder so, das sind Unterformen. Die Hauptformen sind drei. Monarchie, Oligarchie, Anarchie. Und Archos heisst der Erste und Kratos heisst Kraft. Das heisst, Monarchie heisst, einer ist der Erste. Oder Oligarchie heisst, mehrere sind zuerst. Das heisst, die sind um Thron. Und Anarchie heisst, keiner steht vor. Das heisst, der Thron ist leer. Und jetzt gibt es Unterformen, die sie alles entweder bezeichnen eine Form von Monarchie oder von Oligarchie. Also eine Aristokratie ist eine Oligarchie, eine Plutokratie ist eine Oligarchie. Und jetzt gibt es aber die Demokratie, das heisst, das Volk beherrscht sich selber, nämlich die Kraft liegt beim Volk. Und das ist eine Unterform von der Anarchie, das heisst, keiner steht vor, der Thron ist leer. Und Demokratie ist der Zustand, wenn alle zusammen, sagen wir die mündigen Bürger, den Thron gemeinsam verteidigen, mit dem einzigen Zweck, dass sich keiner draufsetzen kann. Das ist Demokratie. Und das bedeutet, jeder ist eigentlich frei, aber man muss zusammen Gesellschaftsverträge haben, die die Freiheit sichern. Das heisst, man muss ein Rechtssystem haben, Übergriff gegen Leben, Eigentum oder Familie, muss man sich gegenseitig sichern, damit einer, egal wie stark das er ist, hat es mit der Gemeinschaft zu tun, die er stärker ist. Das heisst, man hat ein Rechtssystem, nennt sich Gesellschaftsvertrag oder Verfassung. Sofort hat man den Staat. Die Demokratie bedingt das. Da brauchst du natürlich Verteidigung gegen aussen, gegen andere Staaten, die vielleicht das Ganze übernehmen wollen. Das ist sofort eine Milizarmee. Und das bedingt, dass man ein Forum hat, wo man zusammenkommt unter freien Bürger. Und das ist die Landsgemeinde. Und wenn du auf die Idee kommst, die Macht, also die Demokratie, die Kraft zu delegieren, sag, komm, wir machen ein Gremium, die soll in unserem Auftrag die Macht ausüben, dann bist du machtlos. Das ist das, wo wir drin sind. Wir haben das Parlament, das heisst, wir haben Macht delegiert an ganz wenige. Mhm. Und das nennt sich Aristokratie. Aristokratie hat nichts mit, wir kennen es als Adelsherrschaft, weil bei uns die Adligen die Privilegierten waren, aber Aristokratie ist nichts anderes als eine Herrschaft von den Privilegierten. Und die meisten Oligarchien sind Aristokratien, wo etablierte Familien, für bei uns die Adligen, anders sind es vielleicht die Reichen, die Industriellen und so, wo zusammen Macht ausüben und die brauchen ein Parlament. Oder? Da schickt jeder einen Delegierten rein. Und das Parlament, das kommt aus der Aristokratie raus. Und wir haben jetzt weiter, auf der einen Seite von der reinen Demokratie, von den Urschweizer Kantonen, haben wir die Volksherrschaft, die quasi mit dem Initiativrecht und Referendumsrecht und so das ganze Volk muss gewisse Sachen regeln. Und auf der anderen Seite haben wir von der Aristokratie den Parlamentarismus übernommen. Ich meine, jetzt weiter. Aber ein Parlamentarier, der hat vereinigt so viele Stimmen auf sich wie mehrere tausend Schweizer. Das heisst, währenddem, dass wir müssen 100'000 Unterschriften sammeln, um ein Gesetz zur Abstimmung zu bringen und an der Urne schon 100'000 haben, die ja sagen, kann jetzt Bern im Parlament 100 Parlamentarier genau das Gleiche. Und jeder Parlamentarier 1'000, die Stimmen hat. Und damit haben wir Privilegierte. Und das ist jetzt nichts anderes als Aristokraten auf Zeit. Mhm. Also wir haben quasi den Erbadu ersetzt durch gewählten Zeitadu. Mhm. Und jeder kann sich aufstellen und sich zum Adligen quasi wählen heute. Und darum ist der Zustand, was wir Demokratie nennen, ist jetzt weiter zwischen Demokratie und Aristokratie, also Anarchie und Oligarchie. Und die reine Demokratie wäre eine stabile Form von Anarchie, nämlich eine geregelte Form, wo niemand herrscht. Das wäre Demokratie.
Ist das möglich?
Es hat es immer gegeben in der Geschichte. Also, das haben Durkantone zum Teil gehabt, bei den alten Griechen, die alten griechischen Stadtstaaten, die ionischen Stadtstaaten, haben es auch gehabt. Mhm. Und es gibt auch immer wieder Mischformen gegeben. Oder? Es hat Demokratien gegeben, wo quasi so ein Volk beherrschtet, aber die Frage war, hast du zu dem Volk gehört oder nicht? Je nachdem hast du zum Untertanenvolk gehört. Es hat Demokratie gegeben, wo zwar keine Königheit hatte, aber Sklaven. Also, sagen wir, nach Platon ist die reine Form, der Gutstaat ist eine, wo es eine Herrscher gibt. Aber das kann nur mit Liebe Gott sein, wo nur da ist perfekt. Also quasi die reine Form ist hierarchisch und der perfekte Herrscher. Aber die gibt es nur im Olymp, oder im Himmel, in der Jenseitswelt, in der geistigen Welt. Auf dieser Welt kommst du immer in Bedrohung aus der Oligarchie, kommst in die Demokratie, aus der Demokratie wieder in die Diktatur, aus der Diktatur wieder in die Oligarchie. Er zeigt das, wie das immer wieder überschwappt ins andere. Und wenn du Glück hast, hast du mal an einer Machtposition einen, der halbwegs ein anständig ist, und meistens ist es eben anders. Und der Grundsatz ist, egal wer an der Macht ist, der, der an der Macht ist, wird entscheiden, tendenziell zu seinen eigenen Gunsten fällen und nicht zugunsten vom Volk. Also der Platon sagt, wenn du eine Regierung hast, ist es eigentlich fast egal, ob die demokratisch gewählt worden ist, oder, also eigentlich demokratisch gewählt ist eigentlich falsch, Wahlen hat nichts mit Demokratie dazu, aber ob die jetzt mit gewählt wird vom Volk, oder ob sich einer mit Gewalt an die Macht geputscht hat, die Regierung wird immer eigennützig entscheiden und nicht zugunsten vom Volk. Er zeichnet das auch auf, dass die besten, grossartigsten Menschen, sobald sie an die Macht kommen, sofort korrumpiert werden von der Macht, weil sie werden sofort bekämpft werden und dann müssen sie rein zum Machterhalt müssen sie unmoralische Entscheidungen treffen und das sind im Endeffekt nur Entscheid, um an der selber der Macht zu bleiben. Und aus dem Film kommen sie nie mehr raus. Oder? Sie denken, jetzt müssen wir zuerst die Macht konsolidieren, damit wir nachher gut tun können. Aber zum zweiten Teil kommt es nie. Mhm. Und darum ist eigentlich die reine Demokratie die Form, die man immer darauf hinschaffen und anstreben sollte, weil das Verhindern von Machtpositionen ist eigentlich das Beste, damit die Bösen nie eine Position haben, wo sie ihre schlechte Richtung können entfalten können. Die Guten streben nicht nach Macht und die Schlechten sollen wenigstens keine Machtpositionen schon vorgeben, vorfinden. Und das heisst bei uns eigentlich, unsere Demokratie ist schon recht gut. Wir müssen einfach noch irgendeines Parlament auch noch loswerden. Und das ist natürlich nicht von heute auf morgen gemacht. Und, aber das wäre so ein bisschen die Richtung, ja. Unsere Demokratie zu demokratisieren.
Okay. Mega spannend, mega spannend. Du hast den Platon erwähnt, der dich offensichtlich inspiriert, seine Bücher etc. Ein Vorbild für dich. Hast du Vorbilder gehabt?
Ja, natürlich habe ich sehr, sehr viele Vorbilder. Also in der Literatur ist es der Dickens auf jeden Fall, aber auch Astrid Lindgren, Joan K. Rowling, Michael Ende, also mal von der Qualität, Inhalt, die Literatur umzusetzen, sind dort meine Vorbilder in der Philosophie, natürlich Platon, Sokrates, Origenes, das sind die grossen Vorbilder, wo natürlich auch, oder der Zarathustra, also nicht der Zarathustra vom Nietzsche, sondern das Original, der ist, der persische Philosoph Zarathustra. Das sind natürlich Vorbilder, die ich nie erreichen kann. Also schon nur vor der Rest der Lebenszeit ich muss erst mal so ein Buch schreiben, wenn Astrid Lindgren hat geschrieben mit Pippi Langstrumpf von den Gebrüdern Löwenherz oder irgendwie so, oder Michael Ende. Ich muss jetzt erst mal überhaupt mal einen Roman schreiben. Gut, ich schreibe jetzt drei Bücher, aber das sind unerreichbare Vorbilder. Aber das müssen Vorbilder sein, sonst kannst du musst ja grosse Vorbilder haben, damit wenigstens ein Mühe von denen ihre Qualität kannst im Alltag irgendwie umsetzen.
Think big. Wikipedia nennt dich einen freiheitsliebenden Anarchist. Trifft das zu?
Ja, das lustigerweise trifft das auf eine Art zu, wenn die das selber nicht wissen, was das geschrieben haben. Ich nehme mal an, das ist eher despektierlich gemeint. Ich selber würde mich nie Anarchist nennen. Mhm. Obwohl ich natürlich in dem Sinn Anarchist bin, weil ich Demokratie als die stabile Form von der Anarchie
betrachte. Genau, wie du vorhin erklärt
hast. Das heisst, auf die Art trifft es zu, aber natürlich mit Anarchisten tut man eher Bombenlegger und Revoluzzer im Sinn von einem, der auf Barrikaden geht und den Staat niederreißen, assoziieren. Und das, von dem halte ich gar nichts. Im Gegenteil, alle Staaten um uns herum, um die Schweiz herum, hatten Revolution gehabt und die Schweiz nicht. Und trotzdem ist die Schweiz das einzige Land, das Ziel der Revolution hat erreicht hat. Und das ist auch natürlich eine philosophische Erkenntnis. Die Idee, das Alte zu zerstören, um etwas Neues zu schaffen, das ist eine diabolische Idee. Also Zerstörung zwecks Erneuerung ist falsch. Das Neue verlangt nicht nach Zerstörung, sondern das Neue ist immer Umwandlung, Weiterentwicklung. Mm-hmm. Und das ist das, was in der Schweiz stattgefunden hat. Nicht Revolution, sondern Evolution. Also hier hat man schon die verschiedensten Phasen von Demokratie durchgemacht. Oder Demokratie und auch Vermischungen mit anderen Herrschaftsformen. Und mein Ziel ist es, dorthin weiterzuentwickeln, was zum Guten geht. Und ich weiss, es gibt immer auf der ganzen Welt, überall gibt es Kräfte, wo Sachen abziehen ins Negative, und ich versuche, einer von diesen Kräften zu sein, der sich das Gute zieht, weil es ist immer, sowieso immer ein Seil zieht zwischen Gut und Böse. Und das Einzige, was nicht erlaubt ist, andere, wo man von seinem Standpunkt aus als schlecht zu betrachten, das Gefühl hat, man hat jetzt das Recht drauf, man hat das Gefühl, man macht jetzt das Gute, die zu unterdrücken oder zu bekämpfen oder so. Man kann nur versuchen, das, wenn man es gut betrachtet, für das selber zu kämpfen. Und, das hat, und die anderen trotzdem leben und gerne zu haben, wo man als falsch anschaut. Man muss mit diesen Menschen auch nicht zusammenleben. Und darum habe ich das Gefühl, unsere Demokratie hat durchaus die Chance, sich zum Guten weiterzuentwickeln oder sich immer noch mehr wieder zu verbessern. Mhm. Ich finde es schon nicht schlecht, wo wir sind. Das hat durchaus die Chance. Es hat auch das Risiko, sich das wieder zu verschlechtern. Und es kann auch noch recht weit verschlechtern. Und es ist immer noch verhältnismäßig gut, solange noch Frieden ist, oder? Und ein bisschen Freiheit. Aber ich glaube, es lohnt sich dafür, ins Gute zu ziehen, im Sinne von nicht das Schlechte zu bekämpfen, sondern einfach am Guten zu bauen, sodass sich das Schlechte mit der Zeit wieder erübrigt und kann bündelt in die Papiersammlung von der Geschichte der übergeben werden.
Könnte man auch sagen, die Stärken.
Genau.
So will. Wir haben das Filmprojekt schon angesprochen heute, Kalbermatte, und ich probiere das zu verbinden aus meinen Fragestellungen heraus. Du nennst dich auch einen Degenfechter unter den Schweizer Intellektuellen. Und du hast mir vorhin im Vorgespräch, wo wir da geredet haben, über was du alles machst. Eben, es ist da sehr bunt da drin. Ich finde es mega spannend. Der Film ist losgelöst von jeglicher, wie kann man sagen, der ist völlig eigenständig.
Also ohne staatliche Subventionen, keine Steuergelder drin, genau.
Genau, also so ein bisschen der Degenfechter braucht da dazu eine Art, dass man das kann machen auch, oder kann.
Ja, der Degenfechter, da habe ich auf der Webseite, das ist ja, mehr als 20 Jahre alt, das ist mal aus einer NZZ-Kritik habe ich sie darüber noch, weil mir das so charmiert hat, ja, die Bezeichnung. Und es hat mir vor allem gefallen, weil der Degen eine Übungswaffe ist, ja, und keine Kriegswaffe. Ja. Darum haben wir gefunden, oh, das ist aber noch eine sehr elegante, nette Bezeichnung, Degenfechter. Ein Degenfechter ist einer, der die Fechtkunst nicht auf quasi als Kampf, ja, sondern als, fast als metaphorische Kunst übt. Und das ist natürlich überhaupt die Kunst oder das Handwerk. Und die ganzen Filme, die wir hier machen, das ist Staats- und Rechtsphilosophie in Komödienstoff umgewandelt. Mhm. Also wir haben den Anspruch, die Leute primär mit massentauglichen Komödien einfach wirklich gut zu unterhalten. Aber da ist eine philosophische Ebene drin, wo die Leute auch noch innerlich erhebt. In Bezug auf die eigene Situation, Demokratie, Freiheit, Zukunft.
Sind wir sehr gespannt. Jojo, Jojo Gaga.
Jojo Gaga.
Jojo Gaga. Deine Talkshow, die es gibt, Sonntagabend im Kontrafunk. Also, ich kenne natürlich Yoga, und da gibt es ja ganz viele so Wortwandlungen daraus. Kommt das von dort her, eine Art?
Ja, natürlich. Im Grunde genommen heisst Yoga einfach Weg, aber im Sinn von wie auch Tao, aus dem Taoismus, Weg heisst als guten Weg. Yoga heisst sowohl guten Weg, weil sinnvoller Weg, und es ist rein geistig, also philosophisch zu betrachten. Gute, sinnvolle Tätigkeit im höheren Sinn ist Yoga. Das heisst, wenn man jemandem etwas gut tut, ist das Yoga. Wenn man aufräumt, ist das Yoga. Das ist Karma-Yoga. Wenn man jemanden pflegt, dann ist das auch Yoga. Das ist Upasana-Yoga. Wenn man die Welt einfach verschönert, die Schönheit will, dann ist das alles Yoga, das ist Bhakti-Yoga. Dann, wenn man die Philosophie, die geistigen Schriften, die alten Schriften studiert, dann ist das auch eine sinnvolle Tätigkeit, das ist Jnana-Yoga. Wenn man sich dieser Welt völlig entzieht und sich ganz für geistig das eigene Leben und nur noch meditiert, also zum Mönch wird, dann ist das auch ein sinnvoller Weg, das ist Raja-Yoga. Also die verschiedenen Yogas umschreiben alle philosophisch sinnvolle Tätigkeiten, die auch ein Beruf sind. Die meisten von uns haben jeden Tag mehrere so sinnvolle Tätigkeiten machen. Und da gibt es natürlich Berufe, die fallen kein Yoga. Also zum Beispiel, wenn du Banker oder Jurist. Es gibt einfach Tätigkeiten, die sind offensichtlich nicht sinnvoll, geistig sind. Also mit denen holst du jetzt nicht viel Karma-Punkte, das sind reinkarnationstechnische Nullrunden. Und weil das Yoga quasi in den Upanishaden, also in den vedischen Schriften, alles umfasst, was auf irgendeine Art gut ist. Und ich dachte, gut, das ist eigentlich, in meiner Sendung geht es um Philosophie. Und dann ist das eigentlich bezeichnet als Yoga. Aber das selber ist so ein bisschen abdroschen. Und weil ich Legastheniker bin, und der Komiker in der Vergangenheit ist aus dem Yoga Yo-Yo Gaga geworden. Das heisst, man muss sich selber mit dem, was man wirklich ernst meint, am besten auch nicht wirklich ernst nehmen.
Sehr spannend. Also ich bin ganz leicht beeindruckt, wie viel Facetten, oder was wir schon alles angeschnitten haben heute. Und ich dachte, oh, den könnte man eintauchen, entdeckt. Und wir sind schon ein Zeitchen dran und noch nicht durch. Würdest du dich als Visionär bezeichnen?
Unter einem Visionär verstehe ich eher wie der Elon Musk oder so. Jetzt nicht der Anspruch, hier die Welt auf die nächste Entwicklungsstufe zu haben, was viel wahrscheinlich haben, aber der Elon Musk einer der wenigen ist, der das tatsächlich schafft, so wie es aussieht. Das ist ja sensationell, was der Stand bringt als Visionär. Ich versuche mehr oder weniger die Welt ein bisschen besser zu verlassen, als es vorgefunden habe, und denke, wenn du nur es schaffst, Frieden in der Familie zu halten und deinen Kindern philosophische Voraussetzungen zu geben, indem sie innerlich charakterisch so förderst und stärkst, dass sie als gute Menschen das Leben bestreiten, unabhängig davon, ob das nachher hier plötzlich zu einer Diktatur wird, ob der Krieg kommt oder ob das Frieden bleibt. Und egal wie die Welt wird aussehen, wo sie drin werden leben, dass sie können gute Menschen drin sein. Egal wie schwierig das ist, das finde ich, das ist so die grösste und schwierigste Herausforderung, ist aber jetzt nicht besonders visionär. Aber ich finde, das ist so der Hauptfokus, wo ich auch sehe, wie viele Visionären, also wo ich auch bewundere, weißt, wo die ganz grossen Schritte haben gemacht, dass die da oft die Familie darunter leidet. Oft ist es die Kehrseite von der Medaille. Und darum ist mein Fokus eher im Kleinen. Aber was ich natürlich mache, die Sachen, die ich da Filmprojekte oder so, das geht nur durch ein sehr, sehr, sehr langfristiges, sehr strategisches Denken. Und dort spielt es durchaus nachher rau. Also da wirst du von allen als völlig mit Schucke angeschaut, wenn du sagst, so, jetzt machen wir einen Film ohne Subventionen. Das sage auch, das ist unmöglich, oder? Und ich habe mit null angefangen, oder wirklich mit null, oder? Ich habe selber überhaupt nichts gehabt. Und habe jetzt gerade einen Film mit einem 6-Millionen-Budget umgesetzt. Und das ist in der Filmindustrie, das ist nicht einmal Low-Budget, das ist No-Budget. Also wir sind da irgendwie in einem Bereich, wo wir bei den Grossen gar nicht mithalten können, aber für die Schweiz ist es doch ein rechter Betrag, so ein 6-Millionen-Budget für einen Film. Und ja, der ist im Kasten, da kommt jetzt ein Kino, der ist da. Und ein grosser Teil von dem Budget habe ich sogar selber erwirtschaftet. Dann habe ich gefunden, ich könnte jetzt nicht versuche, andere Leute zu überreden, da mitzuhelfen, Geld reinzugeben, so ein Himmelfahrtskommando. Und das kannst du auch nur mit einem guten Gewissen vertreten, wenn du selber das grösste Risiko trägst. Also habe ich die letzten paar Jahre gearbeitet, Tag und Nacht, um möglichst viel selber finanziell zu tragen. Und das ist mir bis jetzt alles gelungen. Wenn das vorher hätte müssen, aufzeigen, wie das geht, ich hätte keine Ahnung, wie das geht, aber meine Erfahrung so ist, Ziel, wenn du grosse Ziele erreichen willst, du kannst das gar nicht durchplanen, du kannst nur den nächsten Schritt planen. Und nach dem nächsten Schritt siehst du, oh, das, was vielleicht so ein bisschen als Idee hast, wie es weitergeht, das kannst du vergessen. Ab dem Hügel siehst du schon, jetzt müssen wir zuerst dort hinten durch den Dschungel durch. Und wenn du in den Dschungel durch bist, siehst du, oh, jetzt müssen wir noch in die Wüste. Aber eigentlich ist immer so der Gipfel im Sinn. Oder, es geht einfach eins nach dem anderen. Und die Fähigkeit, strategische Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Und können grosse Durchstrecken zu überwinden, ohne Hunger zu gehen, das braucht ein bisschen, was soll ich dem sagen, ein Wahnsinn, wo die anderen als so ein bisschen visionär vielleicht würde betrachten, aber im Grunde genommen ist es relativ einfach. Erfolg hat der, der zuletzt aufgibt.
Du hast mir meine Frage schon fast beantwortet, die nächste. Wenn du eben vorgehst, wenn du so Visionen hast, du hast jetzt gesagt, der Film hast du in dem Fall, der hat schon vor ein paar Jahren angefangen, in deinem Kopf sich trudeln oder so Formen angenommen, weil du gesagt hast, du hast jetzt erst einmal das Budget irgendwo erarbeitet, über Jahre. Hast du jetzt gesagt, das ist richtig, habe ich es richtig verstanden?
Ja.
Eben wie du vorgehst.
Das hat konkret 5 Jahre gedauert.
Ja.
Was sehr schnell ist, also ein normaler Film in der Schweiz geht 10 Jahre, bis er umgesetzt wird. Ja. Wow. Und wir sind jetzt innerhalb von 5 Jahren kommt er schon ins Kino. Was aber auch damit zu tun hat, dass wir nicht mit staatlichen Geldern arbeiten, sondern jeder Franken, den ich ausgebe, der muss mindestens doppelt so viel wert sein, wie der Franken von einem subventionierten Film. Also wir müssen mit weniger viel besser sein, sonst haben wir überhaupt keine Chance am internationalen Markt.
Was motiviert dich? Also allgemein im Leben oder vor allem dann eben, wenn du so etwas...
Also ich glaube, das hängt so ein bisschen mit verschiedenen Sachen zusammen. Wenn ich jetzt keine Familie hätte, die ich müsste ernähren, hätte ich weniger Motivation zum Arbeiten und Geld verdienen, würde ich vielleicht mehr umreisen, wenn ich es früher gemacht habe. Und wenn ich schon etwas mache, dann möchte ich erstmal etwas machen, wo mir liegt. Und es ist zum Glück etwas Künstlerisches. Also, ich habe viel auch im Service gearbeitet, ich als Nachtwächter gearbeitet, ich habe viele Berufe auch gehabt, Jobs, wo jetzt nicht besonders künstlerisch sind, die ich sehr gerne habe gemacht. Aber ich bin froh natürlich, dass ich da etwas kann machen kann, wo Spass dabei habe, gesehen, wie etwas entsteht. Und gleichzeitig versuche ich etwas zu machen, wo doch im Sinn vom Yoga eine gute Tätigkeit ist. Also, etwas Schönes, wo die Leute begeistert. Und das ist so ein bisschen die Grundmotivation von allem. Und dann frage ich mich so, du,
lieber Gott, du kannst mir das jederzeit sagen, wenn du einen konkreten Auftrag von mir hast. Und ich denke, wahrscheinlich redet er die ganze Zeit mit mir, aber ich höre ihn nicht. Also mache ich auch das, was ich denke, das könnte er noch gemeint haben. Ja. Und das ist eine schräge Sache, oder? Das ist irgendwas auf mich zugekommen, einen Film machen, warum nicht einen Film machen? Und dann dachte ich, ja, wenn ich keine andere Idee habe, mache ich das jetzt halt mal. Und daraus, lieber Gott, red mit mir, findest du es blöd? Dann höre ich nichts, dann kann ich auf alle Seite sein, blöd, höre ich es nicht um. Ich finde jetzt gerade von allen Ideen gerade das Beste, komm, wir machen mal einen Film. Und so, und ich denke jeden Tag, wenn ich morgen aufwache, was habe ich heute zu tun? Und dann kommt wieder ein guter Tochter zur Schule begleiten und
also lebst du sehr im Moment, bringen. Nehme ich wahr, du lebst sehr im Moment, was ja eine super Eigenschaft ist, das Thema oder mit Angst, Zukunft, Sorge, Vergangenheit oder umgekehrt, oder die Zerrissenheit, die wir haben, oder immer auf etwas anschaffen, statt wirklich mal wieder hier ankommen, aus der Natur im Jetzt sein. Ich glaube, das muss ein Künstler. Also aus der Theorie weiss ich, dass gerade die Hirnfrequenzen, die wir haben, wenn die im künstlichen Bereich sollen dürfen sein, dass man wirklich auch kreativ wird, dann schwingen wir eher auf Alpha. Und dann müssen wir in die Stille, in gewisse Bereiche, also gewisse Berührung zur Stille, zur Ruhe haben, eben hierher zu kommen, jetzt. Das gehöre ich so ein bisschen raus. Also,
ja, anders würde man verzweifeln, bin ich sicher. Also man muss strategische Ziele haben, damit man den Kompass nicht verliert. Aber alles in der Mitte muss man vergessen, da muss man sofort im Moment, das muss ich als nächstes machen. Ja. Also wo ich gewohnt, jetzt mache ich einen Film, habe ich müssen als nächstes schauen, was braucht man denn? Oh, man braucht so viel Geld, man braucht nämlich Millionen. Und ich dachte, okay, und wie kommt man jetzt zu Geld? Weil, klar, Subventionen kommen für mich nicht in Frage, nicht mit staatlichen, also mit diesen Zwangsgebühren, die ich arbeite. Ich finde, das ist, ich bin doch kein Hehler, der da das Steuergeld tut in schöne Kultur reinwaschen. Ich finde, nein, geht das den Leuten zurück. Sie können es ja freiwillig geben, wenn sie Freude haben. Ja. Ich dachte, okay, wie bringt man Leute dazu, dass sie mithelfen, so einen Film zu finanzieren? Mit einem guten Drehbuch. Und dann ist die nächste Frage, oh, wie schreibt man ein gutes Drehbuch? Das heisst, wir müssen mit der spezifisch auseinandersetzen, was unterscheidet das Drehbuch vom Roman? Und das ist einfach das Nächste zu machen. Und dazu bin ich zu einem Drehbuch gekommen und nachher mit einem guten Drehbuch merkst du, ah, da kommst du auch zu Leuten, die finden, ah, das ist lustig, das müssen wir drehen, da kommt auch Geld. Und nachher, ja, wie machen wir jetzt einen Film daraus? Das heisst, wir müssen Schritt für Schritt machen. Und jetzt, wenn ich weiter schauen, was noch alles vor uns liegt. Kino-Release, wir haben kein Werbebudget, kein Franken, nichts. Und dann, wir müssen in der halben Welt, muss der Film gezeigt werden, damit wir überhaupt Geld verdienen. Das ist, denke ich, es geht gar nicht daran denken, was ist als Nächstes. Ah, wir müssen entscheiden, was machen wir für ein Plakat. Das sind hier Plakatvorschläge auf dem Tisch. Das ist das Nächste, was wir müssen machen. Und weiter darf ich gar nicht denken, sonst gebe ich auf, oder? Sonst verzweifle ich ab der unüberbrückbare Probleme, die es da gibt, oder den unbewältigbaren Bergen. Also einfach das Nächste. Aber es muss auf dem Weg sein zum Ziel.
Welche Visionen leben noch in dir? Oder willst du die Welt raustragen?
Ja, also Visionen ist ja ganz klar das Parlament
abschaffen
im Sinne von das Parlament ersetzen durch Landsgemeinden. Ich finde, es braucht in einer Demokratie kennen, die mehr als eine Stimme hat. Und das heisst, der Status von Politiker, den muss man überwinden. Und das andere ist, Verwaltung auch abschaffen, im Sinne von Verwaltung ersetzen durch Milizstrukturen. Alles, was mit Macht zu hat, das kann man nicht delegieren, das muss man selber machen. Also man muss wieder auf kleinere Strukturen zurückkommen, dann muss man schauen, okay, wer geht in die Finanzkommission, wer in die Baukommission. Also es darf kein Geld fließen für Arbeiten, die mit Machtausübung zu tun hat. Das heisst, eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft braucht eine gewisse Verwaltung, wenn man zum Beispiel zusammen will, das Rechtssystem haben. Und du sagst, okay, hier macht jeder, was er will, aber als Gemeinschaft garantieren wir die Sicherheit vom Leben, vom Eigentum. Da brauchst du sofort irgendeine Art Polizei oder eine Gerichtsbarkeit, du bist Richter, Staatsanwalt, brauchst du sofort. Aber von mir aus gesehen kannst du das nicht delegieren. Es muss alles aus dem Volk raus. Das muss ehrenamtlich gemacht werden, das darf nicht ein Geldverdienst sein, sondern nur einer, der eben mündig ist, der mehr kann als sich selber eine Familie tragen, kann noch nebenbei irgendeinen Job tragen, sei es jetzt irgendein Laienrichter oder die Feuerwehr muss jemand machen. Es müssen nicht alle das Gleiche machen. Mhm. Aber für Gemeinschaft, was man für Gemeinschaft macht, und das ist eben Feuerwehr, Polizei, Gerichtsbarkeit, das muss aus der Gemeinschaft rauskommen. Man hat ja selber noch genug Lampen miteinander, weil man viele Fehler macht. Aber es darf keine Möglichkeit sein, zum Geld zu verdienen. Verwaltung und Politik muss eine Belastung sein von den freien Bürgern, um die gemeinsam zu tragen. Und es darf nicht eine Karrieregeschichte sein, was jetzt halt ist.
Was hast du das Gefühl, du hast bewusst gewählt, dass du nicht willst, staatliche Subventionen, jetzt gerade vom Thema Film, oder voran gesagt hast, was hast du das Gefühl, was fehlt, oder was stört dich vielleicht dem Schweizer, ich sage jetzt einfach mal Medienlandschaft oder einem deutschsprachigen Raum, was fehlt in der heutigen Zeit?
Was fehlt? Ich will nicht sagen, es fehlt, es hat einfach zu viel.
Ja.
Es hat zu viel Machtstrukturen, zu viel staatliche Strukturen, also durch das zu viel unterdrückerische Strukturen. Also zum Beispiel finde ich das Subventionssystem als Unterdrückung vom Volk. Nicht Unterdrückung von denen, die die Subventionen empfangen, sondern Unterdrückung von denen, wo man das Geld wegnimmt. Also jeder. Ich weiß nicht, wie einer auf die Idee kann kommen, einen Film zu machen und zu sagen, das ist ganz wichtig, dass eine Gesellschaft Filme hat, du musst meinen Film finanzieren. Also im Grunde genommen, wenn ich Subventionen empfange, ist es indirekt, gehe ich zu jedem Bürger vorbei, habe eine Pistole anzuschleifen und sage, gib mir auch noch 2 Franken an diesen Film. Mhm. Und das ist natürlich so über Bande gespielt wird, oder? Der Subventionempfänger, der bekommt das Geld von der Verwaltung. Und die Verwaltung sagt, ja, die Politik hat das so bestimmt. Mhm. Und der Politiker sagt, ja, wir brauchen doch ein Steuerwesen. Und schlussendlich, der mir die Rechnung schickt, ist ja nicht einmal mehr ein Mensch, sondern irgendwie ein Algorithmus. Da kann ich nicht einmal bekämpfen. Kann ich sagen, was schickst du mir eine Rechnung? Ja, das System ist so. Also es ist relativ perfid, oder? Man kann es nicht bekämpfen, aber das Ganze ist unterdrückerisch. Zwangsfinanzierung von irgendwelchen privaten Filmideen. Ich weiss auch nicht, ob meine Filmidee gut ist. Also ich komme nie auf die Idee, die anderen zu sagen, das ist so gut, das müsst ihr unbedingt mitfinanzieren, ob ihr wollt oder nicht. Das heisst, mir ist alles freiwilliges Geld drin. Und es wäre mir freiwilliges Geld wenn der Staat nicht den Leuten so viel Geld wegnehmen würde, um irgendjemanden Schwachsinn zwangsfinanzieren. Also es ist mal das eine, es hat zu viel von dem, oder? Zu viel Zwang. Zu viel Zwang aus Willkür raus. Und auf der anderen Seite finde ich, es tut der Künstler gar nicht gut. Wenn der Künstler nicht muss sich am Markt beweisen, also nicht muss es schaffen und durch Misserfolg lehren, sich zu verbessern, sondern einfach kann zum Staat gehen, Geld holen, da schaut nichts Gutes dabei raus. Also der Künstler ist nicht gefordert durch das. Und darum finde ich, das ist nicht gut für den Künstler, der ist zu wenig. Der kann sich gar nicht entwickeln, wenn er einfach immer Geld bekommt und kann sagen, wenn er kein Publikum hat, kann sagen, ja, sie verstehen nichts von Kunst. Die elitärste Kunst begeistert die Leute, wenn natürlich auch der rein Unterhaltungsroman begeistert viele Leute, aber der ganz grosse Roman, Tolstoi, begeistert auch genug Leute. Also das Elitäre der durchaus sich über Jahrhunderte oder Jahrtausende sogar halten. Also es gibt keinen Grund, von mir aus gesehen, Kunst zwangsfinanzieren, aber mein Ansatz ist ja, ich tue das nicht bekämpfen. Mhm, also ja. Ich versuche weder das Bundesamt für Kultur zu bekämpfen, noch tue ich meine Steuern nicht zahlen, sondern ich zahle sie ja. Ich tue meine Kollegen nicht bekämpfen, die das nehmen, so, ja, gut, soll ich es machen, sondern ich mache es einfach anders. Und ich trage dieses mit. Mhm. Also ich nicht einmal dort mich entziehe, sondern sage, ja gut, das haben wir jetzt halt, also zahle ich meine Steuern. Aber nebenbei zeige ich es noch, dass man es besser machen kann. Mhm. Also ich arbeite schon an dem.
Sagt man dem Evolution?
Ja, genau. Ich versuche da aus dem System aus etwas weiterzuentwickeln und falls es schlecht ist oder falsch, habe ich niemanden dazu gezwungen, mitzumachen.
ein Zitat zum Schluss von einem Künstler, Künstlerin, die dich irgendwo inspiriert und was es für dich bedeutet?
Ja, warte, jetzt eines von meinen Lieblingszitaten. Das ist das Universum besteht aus Geschichten und nicht aus Atomen. Das ist allerdings von jemandem, wo ich gar nicht weiss, wer das ist. Aber der Satz, das Universum besteht aus Geschichten und nicht aus Atomen, das finde ich, das trifft sehr viel. Weil der Mensch ist ein geistiges Wesen in einer materiellen Welt. Und die materielle Welt, die ist für uns normativ, die ist messbar. Oder? Wir können alle seine Atome zerlegen, wir können das Atom von dieser Kaffeetasse hier zählen. Das ist normativ. Aber alles, was der Mensch ausmacht, Geduld, Grossmut, Sanftmut, Verzeihung, Nächstenliebe, all das ist nicht normativ. Das besteht aus Wert. Und Naturwissenschaften, die sind durchaus wichtig und gut, dass wir diese Welt hier können, verstehen können, mit der auch kreativ umgehen, dass wir das verstehen, wie wir die Atome zusammenspielen oder so, es bringt sehr, sehr viel. Aber wichtiger sind die Werte. Das heisst, und die transportiert man mit Geschichte. Also, die Literatur ist wichtiger als Quantenphysik. Obwohl Quantenphysik sehr, sehr wichtig ist. Aber noch wichtiger ist Literatur. Darum wegen der Satz so, das Universum besteht aus Geschichten, nicht aus Atomen, finde ich, das trifft auf den Punkt.
Sehr schönen Abschluss, lieber Andreas. Merci vielmals für deine Zeit und deine Sprachakrobatik. Gibt es noch eine Take-Home-Message, wo du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerade mitgeben willst und sagen, hey, that's it.
Ja. Was könnte man den Leuten mit heimgeben?
Also es ist, wir haben heute ein Buch gefüllt mit ganz vielen, wenn wir genau da wissen.
Ja, ja, wir haben ganz viel gesagt. Also, grundsätzlich ist die Welt ja voll von schönem, beglückendem, genauso wie sie voll von Wüstem ist, Sachen, die im Abziehen. Und es ist unsere freie Entscheidung, auf was dass wir uns fokussieren. Das heisst, ich kann hier zum Büro rauslaufen und ich höre auf der einen Seite Baustellenlärm, auf der anderen Seite höre ich das Plätschern vom Brunnen oder das Rauschen vom Wind in den Blättern. Und es ist meine freie Entscheidung, auf was dass ich mich fokussiere. Ich kann auf beides. Das eine ist erbauend, das andere zieht mich ab. Und ich glaube, Kunst ist nicht, dass man das Negative negiert oder ausblendet, sondern Kunst ist, obwohl man alles wahrnimmt, sich aufs Gute und Schöne zu fokussieren. Wer sich füllt mit guten und schönen Eindrücken und Gedanken, der ist fähig, die negativen Sachen, wenn sie eben wirklich, wenn man damit konfrontiert ist, die auch können zu bewältigen. Man muss beim Baustellenlärm, also muss man den ja nicht bewältigen, sondern man kann sagen, man kann jetzt nicht da fluchen und sagen, was, wir machen nicht so viel Lärm. Das ist nicht etwas, wo ich damit konfrontiert bin. Also kann ich fokussieren auf etwas Gutes. Das ist gleich. Und in dem Moment, wo etwas passiert, wo man wirklich damit konfrontiert bin, Schicksalsschlag, ein Unfall, eine Krankheit in der Familie oder irgendetwas ernsthaftes Problem, muss ich gefüllt sein mit schönen, guten Eindrücken aus dieser Welt. Damit ich genau die Kraft habe, die es braucht, um die Täler, die es gibt im Leben, zu durchschreiten. Also fokussiert auf das Schöne und das Gute, was jeden Tag immer gibt in unserem Leben. Und den Rest lässt einfach so ein bisschen vorbeigehen.
Deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit, sagt Tony Robbins. Der Flow im Podcast, der geht jetzt langsam zu Ende und ihr hört auf allen möglichen Plattformen wie Podigy, Apple Podcast, Spotify etc. Teilt und liket unsere Visionen, wenn sie euch inspirieren. Da bin ich auch mega dankbar für 5 Sternchen und wenn euch die Talkshow ich kann es jetzt mal unter Anführungsschluss sagen, Talkshow, wie sagt man, beschreiben, heute keine 5 Sterne wert ist, da bin ich auch sehr dankbar für ein Feedback. Also danke nochmal, Andreas, wir dürfen da sein. Ich bin gespannt auf den 9. Januar 2025, Kalbermatte in den Kinos.
Egal, ich bin sehr gespannt.
Kommen wir zu unserem traditionellen Schluss. Flow in me and
flow in you.